Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Am Anfang will ich gleich die Grüße loswerden von meinen Schwiegereltern Johannes und Annemarie Ullmann, die natürlich mit uns verbunden sind, ganz besonders auch heute Morgen. Es geht ihnen gut, da freuen wir uns alle sehr drüber. Ja, wir freuen uns über den schönen Garten, der grünt und blüht, und das genießen sie mit und können das auch wirklich noch selbst auch mit versorgen. Also wenn wir jetzt dann ein paar Tage auch weg sind, wissen wir, da ist jemand, der guckt auf die Pflanzen. Das könnten wir uns am Samuel nicht so anvertrauen. Ja, auch von Samuel Grüße. Und ja, wir freuen uns immer wieder, mit euch Gemeinschaft zu haben, euch zu treffen, hier in München oder dann auch in Neudorf. Denken auch an die Freizeit, die stattfindet. Ja, und du hast mir gesagt, Manuel, israelische Könige ist so ein bisschen ein Thema, was euch in letzter Zeit beschäftigt. Jetzt Israel, die Arbeit von euch. Sehr eindrücklich, hat mich gefreut, dass wir das so mitnehmen konnten auch. Ja. Und heute geht es um Salomo. Salomo ist natürlich eine sehr, sehr bekannte Figur im Alten Testament, ein sehr, sehr bekannter König nach seinem Vater David. Und ich denke, jeder von uns kennt die Geschichte von Salomo, der Gott eben nicht um Reichtum und Ehre bittet, nicht an sich selbst zuerst denkt, als Gott ihn fragt, was er von ihm erbittet, sondern wirklich um Weisheit und Erkenntnis, damit er das auserwählte Volk Israel recht führen kann. Das heißt, der Salomo war sich wirklich bewusst, was es eigentlich heißt, König des Volkes Gottes zu sein. Ja, das war auch immer mit einer großen Verantwortung für das Volk als Priesteramt mit verbunden. Und es war auch oft so, wenn wir das Alte Testament lesen, dass je nachdem, wie der König sich verhalten hat, ja, sich das immer auch auf das ganze Volk ausgewirkt hat. Lief der König auf falschen Wegen weg von Gott und war ungehorsam, hat sich das auf das ganze Volk auch ausgewirkt. Das heißt, der König hatte da eine sehr, sehr zentrale Position und hat sehr genau und zentral auch die Richtung vorgegeben. Die irdischen Segnungen hat Gott ihm dann dazugegeben, das haben wir ja gerade gelesen. Und wenn man zu Erster Könige liest, dieser sagenhafte Reichtum von Salomo, das ist ja fast märchenhaft auch dargestellt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Verfilmung kennt mit Yul Brynner in der Rolle vom Salomo, ein alter Hollywood-Schinken, wo das ein Stück weit so ein bisschen aufgegriffen wird. Ja. Also wirklich so ein Stoff für ein Drehbuch, für einen Film. Und wer kennt nicht diese Geschichte des salomonischen Urteils, sprichwörtlich ja mit dem Namen Salomos verbunden, als sich zwei Frauen um ein Baby streiten und der weise König und Richter Salomo herausfindet, wer die Mutter des Kindes ist. Das war ein weiser Mann, ja, ein sehr weiser Mann. Und dieses salomonische Urteil ist ja auch quasi Allgemeinbildung. Und man sieht auch, dass er, Salomo, wirklich von seinem Vater das gelernt hat. Es war ja nicht klar so einfach, dass der Salomo der Nachfolger von David wird, wenn man die Geschichte liest. Ja, es war schon ein gewisses Gerangel, was da um die Nachfolge von David entstanden ist. Ja. Und dass sich der Salomo dann so durchgesetzt hat und dann dieser wunderbare, herrliche, große König auch wurde, wie es im Vers 12 ja auch beschrieben wurde gerade eben, das ging nicht so ganz glatt. Ja. Aber der Salomo war sich auch deswegen sehr bewusst, was für eine große Verantwortung er hat. Und in 1. Könige 3, Vers 7 wird es auch nochmal deutlich, wenn er sagt, nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. So bin ich ein junger Knabe, weiß weder meinen Ausgang noch Eingang. Also vom Mindset war der Salomo wirklich von Herzen demütig. Er hat dieses Amt in großer, großer Demut angetreten. Ja. Er hat sich als Knecht bezeichnet, ja, und war sich auch bewusst, dass er in große Fußstapfen reintritt durch seinen Vater David. Ja. Er weiß aber auch, dass Gott abgelehnt hatte gegenüber David, einen Tempel für ihn zu bauen, ein Gotteshaus zu errichten, eine Wohnstätte Gottes zu schaffen. Das hat Gott David verwehrt und auf seinen Sohn, auf Salomo, verwiesen. Und ich denke, der David hat alles vorbereitet, damit dieses Gotteshaus dann gebaut werden kann. Das war ein Projekt, das hat er quasi begonnen oder Voraussetzungen dafür geschaffen, damit der Salomo dann auch das direkt aufgreifen und aufnehmen kann. Ja. Und das hat der Salomo ja auch gemacht, ja, und hat mit seinem Freund, dem König von Tyrus, dem Hiram, der sehr viel Baumaterial ihm liefern konnte mit seiner Unterstützung und mit Unterstützung von vielen Kunsthandwerkern diesen wunderbaren Tempel gebaut. Nach 7 Jahren Bauzeit ein riesiges Opferfest veranstaltet, bei dem 22.000 Rinder und 120.000 Schafe als Heilsopfer gebracht wurden. Du hast von 1.000 Brandopfern gelesen gerade eben. Also es war schon superlativ. Ja? Und so riesengroß war das Volk ja eigentlich auch nicht. Ja? Aber die haben da wirklich also komplett klar gemacht, dass sie das Volk des Gottes sind, der Himmel und Erde gemacht hat, dieses allmächtigen Gottes, dieses Schöpfers Himmels und der Erde. Das wird da deutlich. Ja? Das war wirklich Superlative. Und daraufhin begegnet Gott dem Salomo dann ein zweites Mal und nimmt den Tempel auch als sein Haus an. Ich lese aus 1. Könige 9. Und da Salomo hatte ausgebaut des Herrn Haus und des Königshaus und alles, was er begehrte und Lust hatte zu machen, erschien ihm der Herr zum anderen Mal, wie er ihm erschienen war, zu Gibeon. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dahinsetze ewiglich, und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Wege. Und du, so du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt hat, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du tust alles, was ich dir geboten habe und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich bestätigen den Stuhl deines Königreiches über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David geredet habe und gesagt, es soll dir nicht gebrechen an einem Mann auf dem Stuhl Israels. Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten von dem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich geheiligt habe, meinem Namen, will ich verwerfen von meinem Angesicht. Und Israel wird ein Sprichwort und eine Fabel sein unter allen Völkern. Und das Haus wird eingerissen werden, dass alle, die vorübergehen, werden sich entsetzen und zischen und sagen, warum hat der Herr diesem Land in diesem Hause also getan? So wird man antworten, darum, dass sie den Herrn ihren Gott verlassen haben, der ihre Väter aus Ägyptenland führte, und haben angenommen andere Götter und sie angebetet und ihnen gedient. Darum hat der Herr all dies Übel über sie gebracht. Also im Gegensatz zu der ersten Begegnung ist hier geschildert auch, was passiert, wenn sich das Volk Israel einschließlich seines Königs abwenden sollte. Schweres Gericht wird dann angekündigt. Und so wird klar, dass trotz der Weisheit und Erkenntnis, die Gott Salomo geschenkt hat, trotz des schönen Tempels, den er gebaut hat und den Gott als Wohnstätte ja auch angenommen hat, ein Abfall zum Gericht möglich ist. Wenn man das so liest, dann kommt ja schon ein Stück weit auch der Verdacht hoch, naja, diese Möglichkeit, die Gott da beschreibt, diesen Abfall, dieses Abwenden, dieses sich versündigen, diese Abkehr von Gott. Wenn das so beschrieben wird, da ahnt man schon fast, dass das tatsächlich dann auch mal passiert, was ja dann auch der Fall war. Ja, und das ist eben auch wichtig festzustellen. Es ist schön zu sehen, dass der Bau des Tempels von David begonnen, geplant, von Salomo ausgeführt, dann ein ganzes Jahr von Gott bekommen hat, dass Gott diesen Tempel auch angenommen hat. Ja. Manchmal ist es ja so, dass wir Menschen denken, wir machen für Gott was Tolles und was Gutes, ja. Und dann stellt sich manchmal raus, oder muss man sich manchmal fragen, war das überhaupt Gottes Wille? Wollte der das überhaupt so haben? Oder war das unser Werk letztendlich, was am Ende als Holzheustoppeln verbrennen muss, weil es gar nicht im Auftrag und im Sinne und im Wille Gottes war? Das war bei dem Tempel nicht der Fall. Ja? Der Tempel war ganz und gar im Sinne Gottes und nach dem Willen Gottes gebaut und von Gott als Wohnstätte auch ganz bewusst auch angenommen. Das ist sehr schön auch zu sehen, aber auch das heißt nicht automatisch, dass es diesen Automatismus gibt, ja, dass das auch sich nicht mal ändern könnte. Ja. Das ist was, was man schützen muss, das ist was, was nicht selbstverständlich auf alle Zeit erhalten bleibt. Deswegen wird es in 1. Könige 9 doch relativ ausführlich auch beschrieben, dass es sich um einen zweiseitigen Bund handelt. Ja. Gott stellt sich zu seinem Volk, aber auf der anderen Seite muss sein Volk sich auch zu seinem Gott stellen und die Gebote, Satzungen und Ordnungen auch befolgen. Und wenn es das nicht tut, ja, dann ist der Bund auch gebrochen, ja, mit allen Konsequenzen, die das dann eben auch hat. Ja. Und So weiß Gott natürlich auch um die Schwäche seiner Geschöpfe, auch um die Schwäche, die in seinem Volk ist, und kündigt deswegen auch sehr klar an, was das bedeutet und dass das kein Selbstläufer wird, diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, selbst wenn da jetzt so ein schönes, großes, neues, tolles Gebäude auch steht. Ja. Und wenn wir die Geschichte, ich habe es schon gesagt, 1. Könige 1 bis 11 lesen, stellen wir fest, dass Salomo ein König der Superlative war. So demütig er begonnen hat, seinen Dienst anzutreten, ja, und ein klares Verständnis hatte, dass er ganz und gar von Gott abhängig ist, ja, so hat er auch mit wirklich Vollgas quasi sein Reich aufgebaut, vergrößert und ausgestaltet, ja, und wurde von großem, großem Reichtum, den er von Gott ja bekommen und zugesichert bekommen habe, gekennzeichnet. Das war eine ganz besondere Phase in der Geschichte Israels, die es ja so nie mehr gab. Er hat sich auch selbst ein riesengroßes Haus gebaut, was sogar noch größer war als der Tempel. Ja. Und so ist, wenn die Königin von Saba, als die dann aufgetreten ist, die kam aus dem Staunen ja gar nicht mehr heraus. Ihre Erwartungen genährt durch den Ruf, den Salomo sich in der ganzen Gegend unter den Völkern erworben hatte, wurden noch weit übertroffen. Ja, da können wir uns vorstellen, wie außergewöhnlich dieses Königtum, Reichtum und Weisheit Salomos waren. Interessant ist, wenn man dann liest, wie die Königin von Saba das reflektiert, was ihr Feedback ist, wie man heute schon schön sagt. 1. Könige 10, Abvers 4. Da aber die Königin von Saba sah alle Weisheit Salomos und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise für seinen Tisch und seiner Knechte Wohnung und seiner Diener Amt und ihre Kleider und seine Schenken und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn opferte, konnte sie sich nicht mehr enthalten und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe, von deinem Wesen und von deiner Weisheit. Und ich habe es nicht wollen glauben, bis ich gekommen bin und habe es mit eigenen Augen gesehen. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt, du hast mehr Weisheit und Gut, denn das Gerücht ist, das ich gehört habe. Selig sind die Leute und deine Knechte, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der zu dir Lust hat, dass er dich auf den Stuhl Israels gesetzt hat. Darum, dass der Herr Israel lieb hat, ewiglich hat er dich zum König gesetzt, dass du Gericht und Recht haltest. Das ist eigentlich ein sehr schönes Zeugnis, was die Königin von Saba da dem Salomo auch ausstellt. Er sieht den ganz klaren Zusammenhang zwischen der Herrlichkeit, zwischen dem Reichtum, der letztendlich irgendwo alles materiell irdisch ist, aber sie sieht den klaren Zusammenhang zu dem Gott Israels, zu dem Gott, der Salomo in diese Position, in dieses Amt, in diesen Dienst gestellt hat. Das heißt, von was der Salomo gesprochen hat, war tatsächlich Weisheit von Gott. Und es wurde deutlich der Königin von Saba. Die war jetzt nicht nur beeindruckt von dem, was sie gesehen hat, das war auch der Fall, aber was ihr klar wurde, ist, dass da ein Gott dahinter steht, der dafür verantwortlich war, dass dieser Reichtum, dass dieser beispiellose Luxus, den er auch gesehen hat, dass es alles mit Gott zusammenhängt, dass es alles ein Geschenk und von Gott gegeben war. Ja. Das heißt, der Ruf Salomos ist gegründet auf den sehr großen Segen Gottes, unter dem er steht. Das war nicht die eigene Leistung, weil er so ein super toller Hecht war, sondern das war, weil Gott seinen Segen über ihn gestellt hat. Und das hat er getan, weil Salomo sich ganz demütig unter Gottes Herrschaft und Leitung gestellt hat und von ganzem Herzen sein Königtum, sein Richteramt, was damit auch verbunden war, im Sinne Gottes und nach dem Willen Gottes auch ausführen wollte. Und wenn wir aus den Sprüchen oder dem Prediger lesen, spüren wir die Gottesnähe und Gottesoffenbarung, die Gotteserkenntnis, die Salomo hatte und die auf der Furcht Jahwes beruhte. Einige Beispiele aus den Sprüchen, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht Jahwes ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Sprüche 15, 33. Die Furcht Jahwes ist Unterweisung zur Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Ja, hat er ganz klar formuliert. Und Sprüche 28, 26, wer auf sein Herz vertraut, der ist ein Tor. Wer aber in Weisheit wandelt, der wird entrinnen. Wenn man den Vers liest, wer auf sein Herz hört, ist ein Tor. Oftmals wird ja im menschlichen Bereich, wenn jemand ein Anliegen hat, ihm empfohlen, hör auf dein Herz. Ja, da denken wir immer, also ein Blödsinn. Ja, das ist genau das, was einen richtig schön in die falsche Richtung abbiegen lassen kann. Ja, und wo es ja auch genug Beispiele dafür gibt. Ja. Weisheit von Gott heißt eben, nicht auf sein eigenes Herz zu hören, sondern nach Gottes Willen auch zu fragen. Ja. Gott zu vertrauen. Ja. Natürlich auch den Verstand zu gebrauchen, den uns Gott gegeben hat. Aber zu fragen, ist das, was ich entscheide, den Weg, den ich gehen will, ist das eine Übereinstimmung mit dem Weg, den Gott vorgesehen hat. Salomos Beziehung zu Gott war sehr eng. Ja. Drei alttestamentliche Schriften, das Hohelied, Prediger und Sprüche, sind schon sehr besondere Bücher. Und allein, dass er drei Bücher im Alten Testament geschrieben hat, zeigt ja auch die besondere Bedeutung, die Salomo hat. Wir können in diesem Sinn wirklich Salomo als König der Weisheit, als Sprachrohr Gottes sehen. Ein König, der seinem Volk Frieden und Wohlstand verschafft hat und der ihm als Gottesmann priesterlich vorstand. Schönes Beispiel für dieses Priestertum, was er an seinem Volk geübt hat, das ist am Ende von 1. Könige 8, ab Vers 57 lese ich vor. Jahwe, unser Gott, sei mit uns, so wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht. Um unser Herz zu ihm zu neigen, damit wir auf allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechte beobachten, die er unseren Vätern geboten hat. Und diese meine Worte, die ich vor Jahwe gefleht habe, mögen Jahwe unserem Gott nahe sein, Tag und Nacht, dass er das Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes Israel ausführe, je nachdem ist der Tag erfordert. Damit alle Völker der Erde erkennen, dass Jahwe Gott ist, keiner mehr. Und euer Herz sei ungeteilt mit Jahwe, unserem Gott, um in seinen Satzungen zu wandeln und seine Gebote zu beobachten, wie es an diesem Tage ist. Also er hat die Völker ganz und gar, sein Volk in den Gehorsam Gottes hineingestellt und hat den Kontext seines Volkes zu den Völkern daran gebunden, dass man an ihnen die Besonderheit Gottes, diese Größe Gottes, ja, diese Allmacht Gottes erkennen kann. Das war ganz wichtig, es war eine ganz wichtige Funktion von Israel als Volk und damit natürlich auch von dem König, das deutlich zu machen. Wir sind das Volk des Allerhöchsten Gottes. Ja. Es gibt noch viele Stellen, die man nennen könnte, ja, wo man sagt, das ist ja wirklich wunderbar von Gott eingeführt worden. Er hat diesen Salomo zum König gemacht, hat ihm innerlich und äußerlich alles gegeben, was man sich nur vorstellen kann. Und dann muss man lesen in 1. Könige 11 diese Zäsur, wo man denkt, 1. Könige 8 sagt dann auch ungeteiltes Herz, das ist das, was wir darstellen sollen. Und dann lesen wir in 1. Könige 11, Vers 1, dass er eine Schwäche hatte. Eine Schwäche hatte, er verließ Gott, weil seine zahlreichen ausländischen Frauen sein Herz neigen. Er nicht nur duldet, dass diese Frauen ihren Göttern huldigen, die sie mitgebracht haben, sondern er selbst dies auch tut. Das ist wirklich, jedes Mal, wenn man so die Salomo-Geschichte durchliest, in 1. Könige, kommt dann bei Kapitel 11 rein, dann treibt es einem fast die Tränen in die Augen, dass es so ein Bruch gibt, regelrecht. Ja. Und der König Salomo liebte viele fremde Weiber, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische, hethitische, von den Nationen, von welchen Jahwe zu den Kindern Israels gesagt hatte, ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter euch kommen. Gewiss, sie würden euer Herz neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte an Weibern 700 Fürstinnen und 300 Kebsweiber und seine Weiber neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, Da neigten seine Weiber sein Herz anderen Göttern nach, und sein Herz war nicht ungeteilt mit Yahweh, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo wandelte der Astoret nach, der Gottheit der Zidonier, und dem Milkom, dem Greuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen Yahwehs, und er folgte Yahweh nicht völlig nach, wie sein Vater David. Warum driftet dieser Mann im Alter jetzt so ab? Ein Mann, der alles bekommen hatte von Gott, was man sich nur wünschen kann. Äußerlich, wie gesagt, er hatte eine enge Beziehung zu Gott. Und trotzdem gibt es eine Schwäche. Verstößt er gegen das allererste wichtige Gebot, nicht Gemeinschaft zu haben mit anderen Völkern, die eben andere Götter mit reinbringen? Kann man fast daran verzweifeln. Wie stellen wir uns jetzt zu diesem Mann, deswegen Königin der Weisheit, Fragezeichen? Ja? Sind die Sprüche von ihm wirklich nur Sprüche, wie man so im Volksmund sagt? Was ist jetzt mit Salomo, mit seinem Zeugnis, mit den drei Büchern im Alten Testament, die er geschrieben hat? Ja? Und deswegen kam ich da drauf, als ich das gelesen habe. Ich sage, mit Salomo muss ich mir mal näher Gedanken machen und mal gucken, wo sonst noch was vom Salomo auch geschrieben steht. Und ich denke, eine wirklich entscheidende Stelle finden wir dann in Matthäus 12, Vers 42 im Neuen Testament, als Jesus sich äußert. Er schreibt in einer der vielen Auseinandersetzungen mit Schriftgelehrten, die ihn einmal mehr wieder in eine Falle locken wollten. Und Jesus ja immer sehr clever auch ausgewichen ist, ja. Er sagt ihnen, die Königin von Mittag, also die Königin von Saba, wird auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht, also mit den Schriftgelehrten, und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr denn Salomo. Also, da stellt er eine Relation her, ja, wo ich schon sage, Jesus, mit dieser Aussage adelt Jesus Salomo und seine Weisheit. Ja. Während der Salomo, ich sag mal, der letzte Loser, ja, und eben das, dass er am Ende, am Alter, nicht mehr ungeteilt seinem Gott gefolgt ist, ja, wäre das Einzige, was zählt, hätte Jesus Salomo sicher nicht als Stück weit Referenz auch zitiert. Ja. Was nicht heißt, dass das natürlich ganz eine ganz schlimme Sache war, die auch ganz schlimme Konsequenzen hatten. Also die ganze Reichsteilung in Nord- und Südreich war eine Konsequenz dieses Ungehorsam Salomos. Ja? Das ist ganz klar, wie auch wenn wir als Kinder Gottes sündigen, die Konsequenzen dafür auch zu tragen haben, auch wenn die Sünde vergeben wird. Ja? Die Konsequenzen der Sünde sind trotzdem da und müssen auch getragen werden. Ja? Aber durch diese Stelle wurde mir deutlich, dass nicht nur das, was ganz zum Schluss bei Salomo war, was wirklich böse in den Augen Jahwes war, wie es wortwörtlich dasteht, dass nicht das ist, was über dem Leben von Salomo offensichtlich steht. Ja? Und er war sicher auch bei den Schriftgelehrten, die ja schon alles sehr genau nahmen, war er sicher auch anerkannt, weil sonst hätten die Schriftgelehrten zu Jesus gleich gesagt, jetzt komm schon mit Salomo, das ist ja sowieso, der hat ja sowieso komplett versagt, ja. Was soll man mit dem anfangen? Da bist du ja, wenn du dich auf den berufst, brauchst du mit uns gar nicht erst reden. Ja. Nein, der Salomo war offensichtlich auch bei den Schriftgelehrten und auch bei Jesus durchaus anerkannt als der herrliche König, der er war, der König der Weisheit, die er auch war. Ja. Und es ist nicht nur dieses wirklich schlechte, traurige Ende entscheidend, das, was über dem Lebenszeugnis und dem Leben von Salomo steht. Und so bleibt auch Gott seiner Verheißung an David treu, lässt seine Nachkommen über den Südteil Israels mit der Hauptstadt Israels weiterhin auch eingesetzt. Lesen wir weiter in 1. Könige 11. Doch ich will nicht das ganze Königreich aus seiner, als Salomos Hand nehmen, sondern will ihn zum Fürsten setzen alle Tage seines Lebens um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Satzungen beobachtet hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die 10 Stämme. Und seinem Sohne will ich einen Stamm geben, auf dass mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir habe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dahin zu setzen. Rehabeam, der Sohn Salomos, wurde eben dann König über das Südreich, Juda mit Jerusalem, gemäß der Verheißung an David, während Jerobeam dann die 10 Stämme im Norden hatte. Und es war ein ganz furchtbarer Gerichtsweg. Sowohl das Nordreich als auch das Südreich sind abgefallen, ja, und waren auch viel streiterische, kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Nord- und Südreich. Wie viel Not, Kampf und Leid hat es nach sich gezogen, wenn man die Bücher Könige und Chronik liest. Unglaublich, was durch das Fehlverhalten eines Mannes, eines Königs, so sehr es zum Segen auf der einen Seite für das Volk war, so sehr ist es dann auch zur Last und zur Not dieses Volkes auch geworden. Allerdings ist auch klar, auch durch diese Veränderung bei Salomo, dass er tat, was böse war in den Augen Jahwes, ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk, auch nach der Teilung, die ist weitergelaufen. Gottes Plan mit seinem Volk, Gottes Erwählung wird nicht aufgehoben. Ja? Auch wenn der Bund, der zweiseitige Bund, natürlich irgendwo gebrochen wurde, der bei Salomo so wunderbar begonnen hatte. Ja? Aber Gott geht mit seinem Volk den Weg weiter durch alle Wendungen und Umwege, die es natürlich dann gab. Ja? Ihr kennt alle dann die assyrische Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft, Nordreich und Südreich, was da alles kam. Waren ja alles Dinge, die letztendlich auf das, was mit Salomo passiert ist, auch zurückzuführen sind. Ja. Und so finden wir dann, als dann nach der babylonischen Gefangenschaft der Nehemia wieder zurückkehrt, ja, ins Land Israel und es wieder aufbaut, ja, lesen wir in Nehemia 13 relativ radikale Verse, was der Nehemia da mit seinem Volk ja, veranstaltet hat, sozusagen, wie er sie zur Raison gerufen hat. Nehemia 13, Vers 23, also 500 Jahre später ungefähr. Ja. Auch besuchte ich in jenen Tagen die Juden, welche astoditische, ammonitische und moabitische Weiber heimgeführt hatten. Man sieht die Parallele zu Salomo. Ja. Und die Hälfte ihrer Kinder redete astoditisch und wusste nicht jüdisch zu reden, sondern redete nach der Sprache des einen oder anderen Volkes. Und ich zankte mit ihnen und fluchte ihnen und schlug einige Männer von ihnen und raufte sie. Und ich beschwor sie bei Gott. Wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen geben werdet und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch nehmen werdet, hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen, der fremden Weiber wegen, gesündigt und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen. Er war geliebt von seinem Gott. Gott setzte ihn zum König über ganz Israel, doch ihn machten die fremden Weiber sündigen. Und sollten wir auf euch hören, dass ihr all dieses große Übel tut, treulos zu handeln gegen unseren Gott, indem ihr fremde Weiber heimführt. Also 500 Jahre später hat der Nehemia gesagt, sag mal, geht's euch eigentlich noch gut? Ja? Geht's euch, als seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ja? Hat sie gerauft, also körperlich, tätlich angegriffen. Der war außer sich, als er gemerkt hat, die Kinder können nicht mal jüdisch reden. Ja? Und hat gesagt, das war doch das Übel, was die ganze Geschichte unseres Volkes total aus der Schiene gehoben hat, wo wir auf so einer guten Spur waren. Ja? Und jetzt haben wir Nordreich, Südreich, Verschleppung vom Nordreich, vom Südreich. Jetzt kehren wir hierhin wieder zurück und dann stelle ich fest, dass wir genau da stehen, wo der Salomo am Ende stand. Das kann ja nicht wahr sein. Also da merkt man schon, wie Nehemia sich bewusst war, dass seine Lebensaufgabe, das Volk nach der Rückkehr zum Land wieder zu führen und wieder aufzubauen, dass die Ursache letztendlich, dass es alles so passiert ist, ja da auf diese Sünde Salomos auch zurückging und hat natürlich dann sehr radikal dann auch dagegen sein Volk natürlich Stellung bezogen. Die Nichtbeachtung einer einzigen Anweisung Gottes brachte ja Salomo zu Fall und er selbst hatte im Prediger, aus Zeitgründen spare ich mir, das ist ja auch beschrieben, dass all sein Reichtum, all seine Frauen, all seine Lust, die er sich erfüllt hatte, dass es letztendlich alles Haschen nach Wind war. Ja. Das, wenn man Prediger das so liest, ja, das hat er durchaus gesehen. Ja. Und trotzdem hat es ihn am Ende, in Anführungsstrichen, wurde sein Herz geneigt von diesen Frauen. Das heißt, bis zum Alter, bis ganz zum Schluss hört es nie auf, bis wir den letzten Hauch in unserem Leben machen, ja, brauchen wir das, dass wir in der Nähe Gottes bleiben, dass wir unsere Schwäche, beim Salomo waren es die Frauen, jeder von uns, auch ich natürlich, hat seine Schwäche. Jeder hat seinen Punkt, seine Bereiche, wo er angreifbar ist, wo nicht Gott an erster Stelle steht, wo das eigene Ich bestimmt, wo es lang geht, wo wir selber entscheiden wollen, was wir tun, was wir nicht tun, wo wir nicht ungeteilt, uneingeschränkt von uns aus nach Gottes Willen leben und handeln wollen. Das können wir nur dann tun, wenn wir wirklich uns bergen in der Nähe Gottes, Gemeinschaft haben, untereinander als Glaubensgeschwistern und, wenn man es mal mit Salomo direkt sagen darf, auch darauf achten, mit was und mit wem wir Umgang haben. Bei Salomo war einfach der schlechte Umgang mit diesen vielen Frauen, mit ihren ausländischen Göttern, war einfach sehr, sehr schädlich. Das hat abgefärbt. Ja. Ich bin niemand, der sagt, wir sollen in einer frommen Blase uns irgendwo einschließen, mit jeden Tag in der Gemeinde sein, die Kinder gehen auf die christliche Schule. Das kann man zwar alles machen und wenn das geht, ist es auch schön, aber hat auch die Gefahr, dass man irgendwo in einer frommen Blase dann drin ist. Langscheinbar Höhe ist auch irgendwo eine, so eine fromme Kultur, die es da gibt. Ja. Und da ist uns sehr wichtig, dass wir nicht den Kontakt zur normalen Außenwelt auch verlieren. Ja. Und wenn wir im Ältestenrat zusammensitzen, da ist die Hälfte quasi, die arbeitet und lebt auf der Höhe und die andere Hälfte, die führt ein normales Leben, in Anführungsstrichen. Ja. Und das wird deutlich, wird immer wieder deutlich. Und deswegen ist es gut, dass wir im Ältestenrat miteinander reden, dass dieser Austausch dann auch da ist, dass man auch spiegelt, okay, wir haben wirklich Arbeitskollegen, die eben nicht im Glauben leben. Wir haben Nachbarn, die nicht gläubig sind. Das hast du auf der Lahö eben in der Regel nicht. Ja, da ist alles im Prinzip alles Insider. Ja. Ist alles schön, aber es ist nicht das, was ja, die Referenz ist für ein normales Leben in unserem Land. Wobei wir noch ein sehr gutes Leben hier haben. Ja, du hast es ja gebetet, andere müssen sich verstecken. Und ganz furchtbare Verfolgung ertragen und sind extrem eingeschränkt. Ja. Bei uns ist es nicht so und bei uns ist es trotzdem so, dass wir natürlich auch aufpassen müssen, das wurde mir deutlich, mit wem, mit was habe ich Umgang, ja, und wo hänge ich dran. Und es ist ganz wichtig, dass wir ganz profan wirklich im Wort Gottes sehr tief verwurzelt und zu Hause sind. Ja, und dass wir das, was wir tun, das, was wir sehen, das, was wir denken und planen, auch immer in den Kontext des Wortes Gottes auch stellen. Ja. Und natürlich, konkretes Beispiel jetzt mit den Frauen, den ausländischen Frauen, für uns ist es natürlich auch, für unsere Kinder wichtig, dass sie natürlich, wenn sie einen Partner suchen, Partner finden, dass der im Glauben ist. Ja. Dass da nicht die wichtigste Frage des Lebens ungeklärt ist oder anders geklärt ist. Das ist ganz schwierig. Wir kennen auch Beispiele, wo Paare zusammenkamen, wo einer nicht gläubig war und der ist tatsächlich durch den anderen zum Glauben gekommen. Aber es gibt mindestens genauso viele Beispiele, wo es andersrum ist. Ja. Und das ist was wichtig ist, dass wir das nicht zu leicht nehmen, mit wem wir Umgang haben, mit wem wir uns beschäftigen, mit was wir uns beschäftigen. Das sage ich mir auch zuerst. Ja. Generell gilt es, wenn wir unser Leben leben, dass wir unseren Glauben einfach authentisch leben, auch gegenüber unseren Nachbarn. Ja, unsere Nachbarn wissen, dass wir gläubig sind, sie selbst sind es nicht. Aber das ist gut, dass wir da immer auch uns entsprechend begegnen können, dass das irgendwo klar ist. Und wir beten auch natürlich immer wieder dafür, ja, dass sie auch zum Glauben kommen. Und es ist uns auch klar, dass wir irgendwo der Brief sind, wie Paulus ja sagt, ja. Der Brief sind von Gott an die Menschen, wo man hoffentlich Gutes drin lesen kann. Ja? Und dass wir da auch ein Zeugnis sind. Ja? Ja, es ist sehr schade, dass der Salomo es eben nicht geschafft hat, seinen Glauben bis an sein Lebensende ungeteilt, sein Herz ungeteilt bei Gott zu haben. Bei der Königin von Saba ist ihm das sehr eindrücklich und sehr klar gelungen, in jungen Jahren, im Alter dann leider nicht mehr. Wir müssen uns mit Menschen, die nicht im Glauben sind, natürlich auseinandersetzen, auf einer geistlichen Ebene. Wir hatten gerade gestern, Herr Klauter und ich, da ein Gespräch. Das ist oft nicht einfach, da weiß man manchmal nicht, was man sagen soll, wenn jemand fragt, wo ist denn jetzt euer Gott, ja, im in dem Kontext von einer schlimmen Krankheit zum Beispiel. Ja. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir dann versuchen, unseren Glauben zu bezeugen und das darzustellen, wie wir einfach, auch wenn es schlimme Phasen in unserem Leben gibt, wenn es Dinge gibt, die ganz anders laufen, wie wir es gerne hätten, dass wir uns dann an Gott hängen, dass wir ihm vertrauen, dass Glaube dann heißt, wir vertrauen drauf. Ich habe dann gesagt, Gott nimmt uns den Rucksack nicht ab, den wir so gerne los hätten, aber er hilft uns, den Rucksack zu tragen. Ja. Bei unserem Samuel ganz konkreter Fall. Ja. Und so sind wir auch immer wieder auch in die Nähe Gottes gezogen, wenn es dann solche Auseinandersetzungen, solche Themen gibt, auch solche Zweifel, die wir vielleicht haben, gibt. Ja. Und so hat der Salomo für das Vergnügen mit den Frauen, letztendlich war es ein Vergnügen, einen hohen Preis bezahlt und das ganze Volk Israel mit ihm. Ja. Gehen wir nun von der Person Salomos nochmal zu seinem Thema Weisheit bis ins Neue Testament, was der Paulus dazu auch sagt. Wir haben gelesen in den Sprüchen, dass wahre, von Gott geschenkte Weisheit und Erkenntnis wirklich nur von Gott kommen kann. Ja, sie hat nichts zu tun mit Leistung von unserer Seite oder mit Intelligenz, sondern sie fußt, das habe ich vorher in den Sprüchen gelesen, auf der Furcht Gottes. Das ist der Fundament, die Grundlage. Wir fürchten Gott, wir sind uns klar, wir sind Menschen viele Etagen unter Gott, ja, aber obwohl wir weit, weit unter Gott stehen und ihm nicht vorschreiben können, was er wie zu tun und zu lassen hat, ja, liebt er uns doch und wendet sich in seiner großen Gnade uns zu und hilft uns und kümmert sich um uns und wir sind ihm wichtig und er lässt uns in seinem Wort seine göttlichen Heilsgedanken wissen und strahlt uns mit seiner großen Liebe und Gnade sehr, sehr hell entgegen. Ja. Das ist die Grundlage. Wir fürchten Gott und wir sind seine geliebten Kinder, die in einem engen Vertrauensverhältnis mit ihm leben. Wir sind nicht auf uns selbst bezogen, sonst sind wir dumm. Dumm wie kleine Kinder, die immer nur sich selbst und ihre Bedürfnisse sehen und zum Leidwesen ihrer Umgebungen sich auch so verhalten. Ja, wenn sie die ganze Zeit rumschreien und Stress machen, das ist schwierig, ja, aber manchmal sind wir genauso. Ja. Nein, wir sind bezogen auf Gott, den Schöpfer und Urheber aller Dinge. Ja. Dieses Gottesfurcht ist für uns als Kinder Gottes natürlich ein ganz klares Fundament. Ja. Und es war, ich sag mal, in unserem, in dem Abendland, ja, in Europa, bis vor 100, 150 Jahren war für alle Menschen, die da gewohnt haben, klar, dass es einen Gott gibt. Wir sehen in jedem Dorf, in jeder Stadt riesengroße Kirchen, ja, riesengroße Gebäude. Noch heute, ob man jetzt auch die Pfalz, Elsass und so weiter, das sind kleine Dörfchen, die es da gibt, Weinberge, alles schön, und eine riesen Kirche steht in der Mitte, da wird einem einfach mal klar, was für eine wichtige Bedeutung das einfach hatte, als ein ganz normales Volksgut einfach der Glaube eine Rolle gespielt hat und Kirche einfach dominant präsent war in jedem auch noch so kleinen Ort. Ja. Das geht heute alles total verloren, wir sind sehr stark säkularisiert, ja, und das spüren wir auch. Das spüren wir auch, wie es in unserem Land zugeht. Ja. Man muss aber auch sagen, diese Gottesfurcht, die Menschen hatten, das war sicher gut, das war auch ein Segen und das wird Gott ihnen auch anrechnen, aber das ist nicht diese Gotteskindschaft oder Sohnschaft, die durch die Versiegelung mit dem Geist Gottes kommt. Ja. Das ist dann schon nochmal eine andere Stufe, ja, die natürlich nicht nur auf Gottesfurcht beruht, sondern wo dann eben eine Versiegelung da ist, die auch ganz bewusst in diese Leibesgemeinschaft Jesu Christi hineinführt, wo wir mit ihm zusammen dann die göttlichen Heilsgedanken auch ausführen als seine Diener und Werkzeuge, als Exekutive des Heilsplans dann auch auserwählt sind und es auch einmal tun werden. Ja. Und Paulus wünscht dann den Gläubigen im Kolosserbrief, er hat es auch sehr viel von Weisheit und Erkenntnis zu tun, ja, ganz in der Spur auch von Salomo. Er schreibt in Kolosser 2, Vers 2 und 3, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das wünscht er sich für die Kinder Gottes, für die Glieder am Leibe des Christus. Er wünscht, dass wir als Gläubige zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes kommen, in welchem eben alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und dieses Geheimnis ist einige Verse vorher beschrieben. Es ist nach Kolosser 1, 27 der Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass Christus in uns wohnt, in uns lebt und wirkt und dass er immer mehr Gestalt gewinnt, immer mehr wir umgestaltet werden in sein Bild, nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir ihn zur Wirkung kommen lassen. Und es geht nur, weil wir ihn in uns wohnen haben, weil wir mit seinem Geist versiegelt sind nach Epheser 1, und dass wir in seine Herrlichkeit einmal hineintreten werden und er, der in uns wohnt, jetzt schon ein Stück seiner Herrlichkeit in uns auch hineingelegt hat. Das ist Erkenntnis Gottes, das sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die natürlich denen, die Gott nicht kennen und die seinen Geist haben, verborgen bleiben müssen. Aber, und das sehen wir auch in der Schrift, wir sind diejenigen, die als Menschen, so wie wir hier über die Erde gehen, das darstellen, sowohl vor der sichtbaren Welt, wie zum Beispiel die Arbeitskollegen oder die Nachbarn, als auch für die unsichtbare Welt, ja, die nicht genau zu erfassen vermag, ja, wie Gott das vorhat mit seiner Gemeinde. Da sind wir Anschauungsbeispiel. Ja. Und so stellt uns Paulus in diesen Kontext hinein, dass wir wirklich Christus in uns wohnhaft haben, und schreibt dann aber wenige Verse später ab Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung. Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christo. Also Philosophie, eitler Betrug, da könnte man sagen, das ist Menschenweisheit. Es gibt viele Menschen, die sich trefflich Gedanken machen. Soziologen, Theologen. Ja, wir haben gerade auf der Hinfahrt einen kurzen Abschnitt im Deutschlandfunk gehört von einem Soziologen, der was zum Palmsonntag auch gesagt hat. Abgespacete Gedanken, werde da formuliert, muss ich sagen, ja, die wir so nicht nachvollziehen können, beziehungsweise wenn wir sie nachvollziehen, dann auch nicht übernehmen können. Das gibt's alles und da gibt's auch durchaus den ein oder anderen guten Gedanken daran. Aber für uns ist klar, dass wir gewurzelt sind im Wort Gottes. Und so wie es bei Salomo auch kein Selbstläufer war, nachdem der Tempel stand und ein großes Fest stattgefunden hatte und er seinen priesterlichen Dienst vorgenommen hatte, war es auch kein Selbstläufer und kein Automatismus, dass jetzt alles auf der Schiene steht und die Schiene läuft zack bis zum Ziel, zur Herrlichkeit Gottes zu, kann kein Mensch mehr aufhalten. So ist es leider nicht. Es ist kein Automatismus, dass das so abläuft. Genau das Gleiche sagt Paulus auch den Kolossern, ja, dass es darum geht. Allerdings, und da gibt es dann schon auch einen Unterschied, und da gehe ich später noch drauf ein, ist der Bund, den wir, wenn wir Glieder am Leib des Christus haben, ein einseitiger Bund, kein zweiseitiger Bund. Das heißt, wenn wir mit dem Geist Gottes versiegelt sind, ja, dann haben wir das Unterpfand des Geistes. Ja. Und das Unterpfand des Geistes heißt, dass wir wirklich die Garantie haben, die Garantie für das Erbe, dass wir mit ihm zusammen seinen Heilsplan verwirklichen werden. Und dass nichts, kennt alle Römer 8, nichts uns aus der Liebe Gottes reißen kann, ja, wenn wir seine geliebten Kinder sind. Ja. Und so gibt es natürlich dann schon die Frage, ist das jetzt ein Unterschied zu damals Volk Israel oder nicht? Und ich denke, es ist schon ein Unterschied. Wenn wir mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, der Geist Gottes in uns wohnt, dann gehören wir zu ihm. Das kann niemand trennen. Ja? Und wenn wir lesen, was Paulus schreibt über die Zustände in Korinth, da schreibt er ganz klar, weist er darauf hin, 1. Korinther 5, was für ein Missstand da ist in der Gemeinde. Es geht eine gemeine Rede, dass Hurerei unter euch ist und eine solche Hurerei davon auch die Heiden nicht zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weib habe. Nein, in Vers 5 schreibt er, ihn im Namen Jesu zu übergeben, dem Satan zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist selig werde am Tage des Herrn Jesu. Also da habe ich lange drüber nachgedacht, was das heißen soll. Vielleicht habt ihr eine andere Sicht oder Interpretation der Stelle. Meine ist die, dass das jemand ist, der wirklich den Geist Gottes hat, trotzdem zu dieser schweren Sünde fähig ist, offensichtlich auch nicht bereit war, diese Sünde zu lassen. Deswegen hat Paulus ihn auch aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft entfernt. Das heißt es auch dem Satan zu übergeben, also wirklich dann ihn auch aus der Gemeinschaft zu entlassen, zu entfernen. Das ist uns auch gesagt, wenn Menschen in der Gemeinde, im Kontext in Sünde sind, in bewusster Sünde sind und auch nicht davon lassen nach Ermahnung, dass wir dann auch eine Trennung herbeiführen. Das ist hart, aber das ist schriftgemäß und das ist auch gut, ja, weil das auch ein Gift sein kann, was eine Gemeinschaft dann auch vergiften kann. Aber dass der Geist selig werden kann am Tage des Herrn Jesu, heißt, dass der Geist, den ich in mir habe, dass dieses Unterpfand, dass das nicht wegfällt. Ja. Wenn wir in 1. Timotheus 1, 19 lesen, was Paulus an Timotheus schreibt, und habest den Glauben und gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Auch so eine Stelle, über die man immer wieder stolpert, was heißt es denn, am Glauben Schiffbruch erleiden? Ja. Das stelle ich für mich, so sehe ich es jetzt und heute, so in den Kontext des Gleichnisses vom Sämann, wo wir das auch sehen, das Wort wird gestreut, eine Saat geht auf, aber nicht in allen Fällen ist es möglich, dass wirklich eine Frucht entsteht. Ja? Sondern es gibt dann die Sorgen oder Bedrängnisse der Welt, die dann dafür sorgen, dass die kleine Pflanze wieder abstirbt und ausgerissen wird. Ja? Und Schiefbruch im Glauben gehört für mich, so sehe ich es im Moment zumindest, wenn ich mir die Gedanken mache, in diese Kategorie. Ja, es macht sich jemand im Glauben auf den Weg, ja, aber er erleidet Schiffbruch, weil es eben andere Dinge gibt, die ihn ablenken und die ihm wichtiger sind. Das Herz ist nicht ungeteilt im Glauben und diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist findet so nicht statt. Ein anderes Beispiel, 2. Timotheus 4, Vers 10, schreibt Paulus, Demas hat mich verlassen und hat diese Welt lieb gewonnen. Also auch unter den Mitarbeitern von Paulus gab es offensichtlich welche, die die Gemeinschaft verlassen haben, die Welt lieb gewonnen haben, wieder andere Wege gegangen sind. Ja. Was man sich kaum vorstellen kann, man denkt, Mensch, Paulus, der Lehrer der Gemeinde, die Leute, die in seiner nächsten Umgebung waren, nicht mal die sind dran geblieben. Das ist eigentlich schon tragisch irgendwo. Ja. Und ebenfalls in 2. Timotheus 4 steht dann aber auch nochmal ein Bezug zu Johannes Markus. Ja. Johannes Markus war ein Mitarbeiter auf der Missionsreise, wo es dann Streit gab mit Barnabas, weil auch der Markus sich mal entfernt hatte und wieder mal auf eine andere Spur ging. Und dann hat der Paulus gesagt, mit dem gehen wir nicht mehr weiter. Und Barnabas war ja verwandt mit ihm, wollte ihn mitnehmen. Und dann gab es Streit und der Barnabas hat mit dem Markus weitergemacht und der Paulus mit Silas. Und da ist es schön zu lesen in 2. Timotheus 4, dass Paulus sagt, bring mir den Johannes Markus mit, der ist mir nützlich zum Dienst. Das heißt, das gibt es auch, dass im Kontext der Gemeinde und der Mitarbeitern tatsächlich Menschen sich mal entfernen, aber auch wieder dazukommen. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand den Geist Gottes hat, ja, gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, nicht nur, dass der Geist Gottes dann auf den Tag, am Tag des Herrn Jesus, also bei der Entrückung dann tatsächlich dafür sorgt, dass er noch zumindest das hat, ja, dass er dieses Unterpfand hat auf das, was noch kommt. Und die Verheißung für ihn gilt, die er mit der Kindschaft erhalten hat, sondern dass natürlich jemand, der den Geist Gottes hat, immer auch, und das ist das, was man hofft und wofür man betet, auch wieder natürlich zurückkommt, sein Herz wieder Gott zuwendet und das ungeteilte Herz, dieses geteilte Herz dann wieder zu einem ungeteilten Herz wird und Gott nachfolgt. Auch in meinem Leben gab es Phasen, wo ich weiter weg war von Gott, ja. War nie ganz weg von Gott, aber wenn ich mir das überlege, war das nicht immer gleich. Ja? Und ich habe das immer gesagt, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals von Gott wegzukommen. Ja? Auch wenn ich mich manchmal vielleicht ein Stück weit ein bisschen woanders orientiert hatte, aber das war für mich immer klar, diese Bande, die ist so fest, die wird nie durchbrechen können, das war für mich immer klar. Das ist das, was es meint, wenn man sagt, der Geist Gottes ist in uns, er hat in mir Wohnung gemacht. Ja? Und das ist eine Verbindung, die untrennbar ist. Ich habe das bei mir immer wieder auch gespürt, dass das der Fall ist. Und So ist es auch so, glaube ich, für den Salomo. Salomo hatte die Verheißung Gottes. Salomo hat auch diese Herrlichkeit Gottes darstellen dürfen. Ja. Und da ist es die Frage, wie bewerten wir jetzt den Salomo, der am Ende seines Lebens eben nicht mehr dieses ungeteilte Herz hatte. Wir wissen, dass das ganze Volk Israel immer wieder stark auf Abwägen war, immer wieder mit einem geteilten Herzen war, manchmal ganz weg von Gott war. Und wir wissen aber aus Jeremia 31, dass Gott selbst dafür sorgen wird, dass dieses Hin und Her mal aufhört, dass er auch seinem eigenen Volk, weil er es ja erwählt hat und auch deswegen zum Ziel kommt, dass er auch mit seinem eigenen Volk einen einseitigen Bund mal machen wird. Jeremia 31, ab Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tage, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht Jahwe, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde, nach jenen Tagen, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, werde es auf ihr Herz schreiben, ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht mehr an jeder seinen Nächsten und an jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Jahwe, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Jahwe, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Irgendwann wird Gott aktiv und er handelt, ja, und er übernimmt die Führung und er sorgt dafür, dass jeder Einzelne ihn erkennen darf. Das ist dann sehr nah dran, natürlich an dem, was wir jetzt schon haben dürfen, wenn wir seinen Geist haben, dass wir dann ganz eng mit ihm verbunden sind. Am Ende stellt sich doch raus, dass ohne Gnade, ohne Kreuz, ohne Auferstehung, ohne das erfasst zu haben, keine Beziehung zu Gott möglich ist. Das kann eben kein Gesetz. Das Einhalten von Ordnungen, von Satzungen, von Geboten, ja, alles schön und gut, aber dadurch werden wir nie Gott wohlgefällig sein können. Dafür werden wir uns nie Gemeinschaft mit Gott, Herrlichkeit Gottes verdienen können. Ja. Nee, diese Satzungen, diese Gebote zu fragen, was sein Wille, sein Weg ist, das machen wir nur deswegen, weil wir verstanden haben, dass wir als seine Kinder, wenn wir das tun, dann unter seinem Segen stehen, ihm Freude und Ehre machen und dass das Beste ist, was wir tun können. Nicht damit wir Gott gefallen, sondern als Reaktion auf seine große Liebe und Gnade wollen wir so leben, wie es ihm gefällt. Uns zum Segen, ihm zur Ehre und auch allen, die uns umgeben. Und wenn man sich jetzt überlegt, naja, der Salomo zum Schluss seines Lebens, als er gestorben ist, in welchen Bereich des Totenreiches ist er denn gekommen? In den lichten oder den finsteren Todesbereich? Ist er da geblieben? Wie lange? Ich weiß es nicht. Für mich ist die Stelle Matthäus 12, wo Jesus sich über Salomo äußert, da wichtig. Überlegt euch das selbst, was ihr denkt. Ja? Hängt auch stark davon ab, was für ein Bild von unserem Gott haben wir. Ja? Und gut ist, dass wir das wissen dürfen, dass bei allen Umwegen, bei allen Schlenkern, bei allen Wendungen, die es in unserem Leben gibt, wir das wissen dürfen, dass Gott zum Ziel kommt. Mit jedem einzelnen Geschöpf und auch mit der Welt, auch das, was wir um uns herum in der aktuellen Zeit erleben, in Israel zum Beispiel, ob das Ukraine-Krieg ist, was unsere neue Regierung angeht, ja, das wird ja schon alles wieder von vorne bis hinten zerpflückt und es geht auch achterbahnmäßig hoch und runter mit Schuldenbremse und. Da kann man schon verrückt werden und da ist es gut zu wissen, wir müssen uns da nicht verrückt machen lassen. Ja. Wir können eine gewisse Gelassenheit, können wir doch haben als Kinder Gottes, weil wir das wissen, dass er das alles kennt und alles weiß und dass er das auch alles zurechtbringt. Und trotzdem ist es mir auch wichtig, für Obrigkeit dann auch zu beten. Ich habe es gesagt, ja, ich weiß noch nicht, wer alles in der neuen Regierung drin sitzt, aber ich würde mir unheimlich wünschen, dass es ein paar da zumindest dabei gibt, die noch eine Gottesfurcht haben oder vielleicht sogar Kinder Gottes sind. Das wäre für unser Land ein großer Segen. Ja? Weil in der Vorgängerregierung hat man deutlich gespürt, dass da so gut wie nichts davon da war. Ja? Und das spielt eine ganz wichtige Rolle, unterschätzen wir das nicht. Ja? Da schimmert noch was von dem Zusammenhang durch, den es für den König Israels gab. Ja? Und wenn man die Gründer von unserem Land anguckt, die ersten Bundespräsidenten, das waren zum Teil ja regelrecht Gottesmänner. Ja? Dann kann man nur auch beten für unsere Obrigkeiten, nicht nur für die Bundesregierung, auch für Land und Kommune, ist mir da auch wichtig, weil der Zusammenhang grundsätzlich, der ist schon auch da. Aber auch die Obrigkeiten, das wissen wir, werden von Gott ein- und abgesetzt. Ja? Und deswegen dürfen wir da getrost sein, ja, weil er alles in seiner Hand hat. Ja? Und wir dürfen auch für uns getrost sein, dass er auch mit uns zum Ziel kommt und auch unsere Wege mitgeht. Ja? Auch wenn sie vielleicht manchmal in eine Richtung gehen, die Gott nicht gefällt. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort, das du uns gibst. Ich möchte dir danken für das Zeugnis von Salomo, was uns bestürzt, wenn wir an sein Lebensende sehen. Wir dürfen aber auch gewiss sein, dass wenn du einmal angefangen hast mit uns, dass du auch den Weg bis zum Ziel, zum Ende mit uns gehst. Danke, dass du uns vorausgehst auf unseren Wegen und lass uns dir nachfolgen, nicht ausscheren, nicht Umwege gehen. Aber auch Dank für die Geduld, die du mit uns hast und dass du uns auch zur Umkehr führen kannst, dass du uns verändern kannst, wenn das nötig ist. Tu das auch bei mir, wenn ich auf falschen Wegen denke oder gehe. Hab Dank, dass wir das in deinem Wort sehen dürfen, dass du der Allmächtige Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat, der einen Plan hat, der alles einmal erneuern wird. Und danke, dass du uns als deine Kinder für würdig erachtet hast, daran mitzutun. Dass wir als deine Kinder, als der Leib Christi, wirklich Heilsgeschichte schreiben werden, Heilsgeschichte umsetzen werden. Lass es jetzt schon beginnen in unserem irdischen Leben hier. Und dann auch fortführen danach in all dem, was noch kommt, von dem wir oftmals nicht wissen, wann es kommt, wie es kommt. Aber wir dürfen wissen, du hast alle Fäden in der Hand und du führst alles wohl hinaus. Und so loben und preisen wir dich über deine Güte, über deine Gnade, über deine Liebe zu uns, die uns trägt, die uns hält, ja, und die uns auch immer wieder nahe zu dir bringt. Amen.